Werbung.
Wenn man seit Jahrzehnten an der Wall Street unterwegs ist, schaut mich an, entwickelt man irgendwann ein ziemlich gesundes Misstrauen gegenüber Euphorie, gegenüber Schlagzeilen und jawohl, auch und ganz besonders gegenüber öffentlichem WLAN. Ich meine, ich sitze teilweise morgens um 5 Uhr irgendwo in einem Hotel in Zürich, Frankfurt oder New York, logge mich ins WLAN ein, schaue mir die Futures an, beantworte Mails, spreche mit Tradern und denke mir jedes Mal, das hier ist jetzt wahrscheinlich ungefähr so sicher wie Lehman Brothers vor dem Untergang. Und genau deshalb nutze ich NordVPN tatsächlich schon seit Jahren selbst. Nicht, weil ich paranoid bin. Naja, vielleicht ein bisschen, aber wer täglich mit Finanzmärkten arbeitet, entwickelt automatisch ein anderes Bewusstsein für Risiken. Und Cyberkriminalität ist heute nun mal ein Riesenthema. Die Zeiten, in denen Viren ja so aussahen wie schlecht geschriebene E-Mails aus Nigeria, weil das war einmal. Heute sehen Fake-Webseiten teilweise besser aus als die echten. Da klickst du einmal falsch und plötzlich wird's teuer. Was ich an NordVPN spannend finde, das ist längst nicht mehr nur ein klassisches VPN. Die haben inzwischen eine digitale All-in-One-Sicherheitslösung gemacht mit VPN und einem Antivirus der neuesten Generation. Und der Ansatz ist clever. Viele Programme reagieren ja erst dann, wenn die schadhafte Software schon auf deinem Rechner ist. NordVPN versucht, Bedrohungen früher zu stoppen, also Phishing-Links, Fake-Shops oder gefährliche Webseiten. Gerade wenn man viel reist, ständig online ist oder regelmäßig sensible Daten nutzt, ist das aus meiner Sicht extrem sinnvoll. Und ganz ehrlich, wenn ich schon jeden Tag Risiken an der Wall Street navigiere, muss ich nicht auch noch mein Hotel-WLAN zum Hedgefonds für Hacker machen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, mit meinem Link nordvpn.com/wallstreet bekommt ihr aktuell einen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate obendrauf. Inklusive 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Heute ist Dienstag, der 26. Mai. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir starten nach dem verlängerten Wochenende freundlich in die kurze Handelswoche. Auslöser der guten Stimmung sind Hoffnungen auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran. Hoffnungen trotz der militärischen Vorfälle am Montag. Der Ölpreis steht unter Druck, die Renditen laufen zurück. Und es sind vor allem mal wieder die Tech-Werte, die durchstarten. Die UBS verdreifacht das Kursziel von Micron auf $1,625. Auch SanDisk, Seagate und Western Digital bei Analysten auf den Empfehlungslisten. In dieser Woche werden Dell, HP, Salesforce und Snowflake Zahlen melden. Außerdem versucht Uber, Delivery Hero zu übernehmen für $11,6 Milliarden. Die Aktien von Uber sind kaum verändert. Ja, einen schönen guten Morgen. Nach dem langen Wochenende starten die Kurse weiter durch, teils aufgrund der geopolitischen Entwicklungen Iran und USA. Vor allem aber sehen wir anhaltend massive Kursexplosionen im Bereich der AI-Werte und des Chip- und DRAM-Universums. Die Kursziele von Micron werden heute Morgen bei der UBS quasi verdoppelt, und zwar von verdreifacht. In anderen Worten, man lag zuerst mit $535 daneben und sieht jetzt den Kurs bei $1,625. Ja, man muss sagen, derartige Kursexplosionen, also mich erinnert das so ein bisschen an die End-90er Jahre, als alles nur noch to the moon war. Die Aktien von Micron sind heute Morgen jedenfalls 8% auf der Gewinnerseite und profitieren von den positiven Kommentaren der UBS. Das ist nicht der einzige Tech-Wert, der heute beflügelt wird durch Analysten. Wir haben Cisco. Die Bank of America hebt das Kursziel auf $135 an. Wir haben Apple. Das Kursziel der Bank of America wird auf $380 angehoben von $330. Bei Seagate steigt das Kursziel der Bank of America jetzt von 840 auf 900 Dollar und Evercore ISI hebt die Ziele für Western Digital an auf 575 Dollar. Also der Boom im Bereich der AI- und Tech-Werte geht weiter. Wir hatten letzte Woche Freitag schon eine kräftige Kursexplosion bei den Aktien der PC-Hersteller, nachdem Lenovo in Asien ausgesprochen starke Zahlen gemeldet hat. Das beflügelt die Hoffnung, dass Dell und Hewlett-Packard, die beide diese Woche auch Zahlen melden werden, ebenfalls sehr starkes Wachstum ausweisen und die Aussichten anheben. Wells Fargo hatte am Freitag zudem noch das Kursziel für Dell auf 270 Dollar angehoben mit der Aussage, die Schätzungen dürften übertroffen werden und die Aussichten dürften auch zudem noch angehoben werden. Und das bringt mich dann auch gleich schon zu dieser Woche, denn wir haben im Wochenverlauf wieder im Tech-Sektor einige Highlights anstehen. Wir haben am Mittwochabend die Zahlen von HP. Wir haben am Donnerstagabend die Zahlen von Dell. Wir haben MongoDB, wir haben Snowflake, wir haben Autodesk, wir haben Best Buy im Wochenverlauf. Salesforce wird morgen Abend auch noch mit im Fokus stehen, weil die Softwareaktien ja nun nicht gerade ein leichtes Standing hatten in den letzten Wochen.
Werbung.
Die Börse liebt Schlagzeilen. Ne? Heute KI-Euphorie, morgen Rezessionsangst, übermorgen Zinshoffnung. Aber genau in solchen Phasen zeigt sich, wer wirklich einen klaren Investmentprozess hat und wer einfach nur dem Markt hinterherläuft. Ein Ansatz, den ich seit Jahren spannend finde, ist der von DJE Kapital und dem FMM-Fonds. Der Fonds wurde bereits 1987 aufgelegt, mitten in einer Börsenkrise und gehört damit zu den traditionsreichsten unabhängigen Fonds Deutschlands. Das Besondere daran, hier orientiert man sich eben nicht starr an irgendeinem Index. Der FMM-Fonds setzt bewusst auf aktives Management und auf klare Überzeugungen. Investiert wird überwiegend in Aktien, ergänzt durch Anleihen oder auch Edelmetalle wie Gold oder Silber, wenn das Marktumfeld es sinnvoll erscheinen lässt. Die Grundlage aller Investmententscheidungen ist die sogenannte FMM-Methode. F steht für fundamental, also die Analyse von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Das erste M steht für monetär, Zinsen, Inflation, Liquidität und Geldmengen. Und das zweite M steht für markttechnisch, also Marktstimmung, Trends und Momentum. Und genau diese Kombination macht den Ansatz so interessant. Denn Ziel ist nicht kurzfristige Spekulation, sondern Risiken frühzeitig erkennen, Marktschwankungen abfedern und Kapital möglichst langfristig erhalten. Hinzu kommt ein sehr aktiver Share. Das Portfolio bildet also keinen Index einfach nach, sondern setzt auf eine bewusste Auswahl einzelner Unternehmen, aktuell unter anderem mit einem starken Fokus auf Europa. Wenn du also mehr über den FMM-Fonds und den Investmentansatz von DJE Kapital erfahren möchtest, findest du alle Infos auf dje.de/fmm. So, und dann gucken wir mal ein paar Tage nach vorne über die Ergebnisse hinausgehend. Beginnt jetzt dann auch noch die Computex in Kürze. Am kommenden Sonntag wird hier Nvidia-CEO Jensen Huang eine Rede halten. Das könnte die Aktie dann ebenfalls noch mit beflügeln. Also weitere Faktoren, die die Stimmungslage im Tech-Sektor hochhalten dürfte. Und wir haben es in Asien bereits gesehen. Ihr wisst, der Aktienmarkt, der südkoreanische Aktienmarkt, der Kospi, ist sehr, sehr stark abhängig von den ganzen Tech-Werten. Und der Kospi war über Nacht auch wieder deutlich auf der Gewinnerseite, angetrieben durch die üblichen Verdächtigen, Samsung Electronics, SK Hynix, in Hongkong war Lenovo, wieder 15% im Plus, nachdem Lenovo letzte Woche am Freitag 20% zulegen konnte. Also die Kurssprünge werden immer größer, immer gewaltiger, bis hin auch zu den Anhebungen der Kursziele, die to the moon sind, wie gesagt, 1625 jetzt für eine Micron, so die UBS. Und die Stimmung also im Tech-Sektor hält den Gesamtmarkt letztendlich gesehen hoch. Ansonsten haben wir heute Morgen noch die Zahlen von AutoZone. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Heute Abend werden die Ergebnisse von Zscaler gemeldet. Ansonsten ist der Kalender heute relativ dünn. Man wird sich vor allen Dingen auf die Entwicklungen zwischen den USA und dem Iran fokussieren. Und so gesehen war es dann ja auch schon wieder ein bewegtes Wochenende der Truth Social Posts von Donald Trump. Einerseits haben sehr viele Medien übers Wochenende signalisiert, dass sich beide Seiten näher gekommen sind, dass wir in den nächsten Tagen schon eine Einigung sehen dürften. Gleichzeitig haben wir dann heute Morgen wieder gehört, dass die Vereinigten Staaten Ziele im Iran angegriffen haben. Das sei im Prinzip eine Art defensive Taktik gewesen zum Schutze amerikanischer Assets in der Region. Und der Iran droht jetzt im Gegenzug an, man nehme sich also frei, zurückzuschlagen gegen die USA. Und trotzdem bleibt interessanterweise die Grundannahme, dass wir von einer Einigung nicht mehr weit entfernt sind. Der Ölpreis ist jedenfalls in Europa und auch an der Wall Street unter Abgabedruck. WTI und Brent tendieren schwächer, was dann auch bedeutet, dass die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen mit nach unten gezogen werden. Und das sind nun mal in den letzten Tagen auch Belastungsfaktoren gewesen für die Wall Street. Wenn wir hier also eine Entspannung sehen einerseits und dann an der anderen Stelle weiter Euphorie im Bereich der AI-Werte, well, dann ist das Rezept ein weiter steigender Aktienmarkt. Der S&P tendiert jetzt schon 8 Wochen in Folge freundlich, ist einer der längsten Gewinnstrecken der letzten Jahrzehnte. Auch heute wieder zum Opening ein Rekordniveau mit dem Nasdaq mal wieder unter den Spitzenreitern. Kurz noch ein Blick auf die geopolitischen Ereignisse. Die Vereinigten Staaten, Donald Trump pausiert nun in der Tat den Verkauf von 14 Milliarden Dollar an Waffen an Taiwan, um die Stimmung zwischen den USA und China zu stabilisieren und auch um gleichzeitig die Waffenbestände der Vereinigten Staaten wieder aufzubauen. Die sind sehr stark aufgebraucht gewesen durch die Angriffe im Iran. Ja, ansonsten schreibt die Financial Times, dass die Verbraucher in den Vereinigten Staaten im zweiten Halbjahr mehr Gegenwind sehen werden. Wir hatten ja während der Steuersaison im April relativ hohe Steuerrückerstattungen, auch dank der Steuerreform, die Donald Trump hier eingeleitet hat. Und das konnte im ersten Halbjahr den Effekt der erhöhten Energiepreise auffangen. Wobei, wie gesagt, der Ölpreis, selbst wenn er zurückläuft von den Höhen, auf einem insgesamt höheren Niveau verharren dürfte als vor Ausbruch des Iran-Konflikts. Und das könnte dann im zweiten Halbjahr amerikanische Konsumenten belasten. Wir sehen außerdem, dass mittlerweile in vielen Industriestaaten die Reallöhne aufgrund des Konflikts im Nahen Osten langsamer steigen als die Inflation. Das untergräbt auch letztendlich die Kaufkraft, so die Financial Times. Kurz nochmal ein Blick auf Asien. China erlaubt also einen Rücklauf der Renditen im einjährigen Bereich, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Und in Japan sind einige Inflationsdaten für den April etwas heißer ausgefallen als erwartet, was jetzt mal wieder die Möglichkeit von Zinsanhebungen bei der nächsten Tagung anfacht. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon darüber berichtet habe. Nur Japan warnt, wir haben den schwachen Yen im Auge. Japan sagt, aber jetzt könnte die nächste Zinsanhebung kommen. Japan sagt, ja, möglicherweise lassen wir uns noch ein bisschen Zeit bei den Zinsanhebungen. Es ist ein ewiges Heckmeck. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Wall Street das zunächst einmal relativ locker sieht, bis wir dann tatsächlich Fakten sehen. Was die EZB betrifft, hat Lagarde betont, dass die Inflationserwartungen im kommenden Monaten für die Region weiter angehoben werden dürfte. Und der Chefvolkswirt betont, dass die Marktantizipierung einer möglichen Zinsanhebung im nächsten Monat nicht korrigiert werden muss. Also da frage ich mich in der Tat, wenn diese Inflation vor allen Dingen durch Angebotsengpässe angefacht wird, Das kann natürlich dann mit einer Verzögerung auch Nahrungsmittelpreise anfachen, aber es ändert ja nichts daran, dass der Ursprung des Ganzen auf den Konflikt im Nahen Osten basiert. Und das dann durch Zinsanhebungen regulieren zu wollen, finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Die EZBs Schnabel betont also, dass eine Zinsanhebung im kommenden Monat angebracht sei, selbst wenn es eine Einigung mit dem Iran geben sollte. So, das war es dann auch schon. Also makrotechnisch gesehen, kommen wir nochmal zurück zu den Unternehmensmeldungen. Wir hatten heute Morgen die Quartalszahlen von AutoZone. Die Aktie ist erstaunlicherweise trotz der guten Ergebnisse heute Morgen auf der Verliererseite. Der Ertrag lag über den Schätzungen, $38.07. $36.20 wurden erwartet. Das ist also prozentual gesehen eigentlich ein recht guter Beat, vor allen Dingen ermöglicht durch eine Ausweitung der Margen. Man hat eine sehr gute Kostenkontrolle gehabt und durch die massiven Aktienrückkäufe, man hat fast $590 Millionen an eigenen Aktien zurückgekauft. Dadurch steigt natürlich der Ertrag pro Aktie auch. All das hat dem abgelaufenen Quartal geholfen. Der einzige Schönheitsfehler sind die Umsätze der Geschäfte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind. Hier lag das Wachstum unter den Prognosen. In den USA hatte man für den heimischen Markt 4,6% Wachstum angepeilt und 4,1% sind es letztendlich gesehen geworden. So, jetzt nochmal das Thema Delivery Hero angesprochen. Ich hatte am Freitag vor dem langen Wochenende das Thema schon aufgegriffen. Bekannt seit geraumer Zeit ist ja nun, dass Uber bereits einen 19,5% Anteil an Delivery Hero erworben hat. Weitere 5,6% dann quasi durch den Optionsmarkt. Und letzte Woche wurde bereits berichtet, dass Uber verschiedene Optionen einer möglichen Übernahme von Delivery Hero prüft, wobei da Uber noch betont hatte, dass man zunächst einmal kein Interesse daran habe, mehr als 30% der Anteile zu erwerben. Well, das war vor dem verlängerten Wochenende und jetzt ist also klar, man hat ein Übernahmeangebot eingereicht in Höhe von $11,6 Milliarden oder für 33 Euro pro Delivery Hero Aktie. Die Frage wird sein, ob die Aktionäre hier alle mitspielen werden. Einige der größeren Aktionäre sehen hier noch mehr Musik drin. Also das Angebot müsste hier eventuell noch versüßt werden. Aber wir sehen damit letztendlich gesehen eine weitere Konsolidierung im Markt für Essenslieferungen. Letztes Jahr hatte DoorDash bereits in Großbritannien Deliveroo übernommen für knapp 3 Milliarden Pfund. Wir haben den Tech-Investor Prosus, der unter anderem auch die lateinamerikanische Essensplattform iFood übernommen hat, auch ein großer Investor in Delivery Hero. Und Prosus hatte im letzten Jahr schon den in Amsterdam sitzenden Essenslieferanten JustEatTakeaway.com übernommen für $4,1 Milliarden. Wir sehen also eine voranschreitende Konsolidierung. Uber könnte also mit diesem Schritt versuchen, DoorDash auch deren Pläne zu durchkreuzen. DoorDash expandiert international im Bereich der Essenslieferungen, wie gesagt Deliveroo im vergangenen Jahr. Und dadurch, dass jetzt Uber versucht, Delivery Hero zu übernehmen, könnte man versuchen, also DoorDash quasi die Übernahme wegzuschnappen. Und es kommt natürlich auch noch hinzu, dass wenn man in diesem Markt dominanter wird, dass das im Bereich der selbstfahrenden Taxen dann auch noch die Marktstellung von Uber eher nochmal verfestigen wird. Interessanterweise tendierten die Aktien von Uber am Freitag zunächst einmal schwächer. Heute sehen wir keine, zumindest vorbörslich, keine große Reaktion. Die Frage wird sein, wenn das Angebot versüßt werden muss, es muss mehr Geld auf den Tisch gelegt werden, ob dann die Uber-Aktie immer noch so relativ gelassen reagieren wird oder ob die Übernahme dann als möglicherweise zu teuer und zu kostspielig gesehen werden könnte. Hier ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, ansonsten gibt es wie so oft eben sehr viele Schlagzeilen im AI-Sektor. Micron UBS hatte ich schon angesprochen, darauf gehe ich gleich nochmal im Detail ein. Der CEO von Micron hat am Freitag betont gegenüber Bloomberg, dass der Angebotsengpass im Memory-Chip-Bereich über das Jahr 2026 hinausgehen anhalten dürfte. Jensen Huang hat gegenüber Reuters betont, dass der adressierbare Markt für CPUs bei 200 Milliarden Dollar liegen dürfte, inklusive China, also der adressierbare Markt für Nvidia und Anthropic. Ne? Wir haben ja bald eine Riesenflut an Börsengängen. Anthropic steht jetzt kurz davor, die nächste Finanzierungsrunde über 30 Milliarden Dollar durchzuführen. Damit hätte das Unternehmen also einen Börsenwert von über 900 Milliarden Dollar. Übrigens ganz interessant, dass Microsoft intern den Ingenieuren mitgeteilt hat, keine weiteren, also bei Claude-Tokens sich zurückzuhalten, weil die Kosten durch die Decke gehen, also die Nutzung der Tokens ist so umfangreich, dass das Microsoft im Magen liegt. Hier versucht man also, die Kosten letztendlich gesehen mit einzufangen. Ansonsten SpaceX, wie gesagt, am 12. Juni soll der Börsengang stattfinden. Das ist zumindest mal das Gerücht. Der Testflug von Starship, dieser Mega-Rakete am Freitag, ist gut gelaufen. Damit ist also SpaceX also einen weiteren Meilenstein letztendlich gesehen erreicht. Reuters geht darauf ein, dass die Insider die Lock-up-Periode nach den Börsengängen wohl anscheinend vereinzelt etwas lockerer gehandhabt wird als sonst. Normalerweise liegt die Lock-up-Periode, in der Insider nicht verkaufen dürfen, bei etwa 180 Tagen. Aber im Fall von SpaceX gibt es wohl bei einigen Insidern eine Ausnahme. Hier darf man das erste Mal nach Bekanntgabe der Ergebnisse, also der ersten Quartalszahlen nach dem IPO, auch Aktien verkaufen. Und die Meinungen zu SpaceX gehen bewertungstechnisch sehr weit auseinander. Die Aktie wird extrem hoch bewertet sein mit dem über 100-fachen des Umsatzes. Was haben wir ansonsten? Was man vereinzelt in den USA immer mehr liest, ist, dass der chinesische Markt für Chips und DRAM immer wichtiger wird auf globaler Ebene und dass immer mehr chinesische Unternehmen die Weltmärkte anfangen jetzt zu fluten mit deren entwickelten Halbleitern. Nur so viel zum Thema Angebotsengpässe. Huawei hat bekannt gegeben, dass man einen neuen Produktionsprozess erfunden hat, der Taiwan Semiconductor innerhalb der nächsten 5 Jahre mehr Wettbewerb machen dürfte. Aber wie gesagt, ist eine langfristige Story. Kurz noch ein Wort zu Ferrari. Ja, der neue Loose kommt nicht gut an. Footloose ist das Motto der Aktie. Die Aktie tendiert schwächer schon im europäischen Handel. Also die Reaktion hier ist eher eine Enttäuschung. Das ist das erste voll elektronische Fahrzeug von Ferrari. Eli Lilly wird heute Morgen auch kaum verändert in den Tag starten, hat 3 Übernahmen. Curevo kauft man für 1,5 Milliarden Dollar, Limatech Biologics für 780 Millionen und Vaccine Company für auch 1,5 Milliarden Dollar. Damit kauft man also im Bereich der Impfstoffe deutlich hinzu und baut die Präsenz hier aus. Ja, man merkt, das lange Wochenende liegt hinter uns, denn ansonsten ist die Nachrichtenlage hier heute relativ dünn. Ich will dementsprechend noch mal ganz kurz auf die Analystenkommentare eingehen heute Morgen, die den Markt am Laufen halten. Wie gesagt, Apple bei der Bank of America, $380 Kursziel und eine Kaufempfehlung. Wir haben Cisco, die ja nun sehr gute Zahlen gemeldet hatten und Aussichten, das jüngste Quartalsergebnis und die Aussagen des Management zur sehr starken Nachfrageentwicklung von Acacia und die starke Nachfrage im Bereich Glasfasernetzwerk veranlasst den Analysten dazu, also die Ziele hier weiter anzuheben. Ja, bei Micron, so die UBS, wie gesagt, mit einem Kursziel to the moon. Was machen wir denn mal? 1625 machen wir jetzt mal. Da müsste eigentlich die UBS hier am absoluten Zenit der der Kursziele an der Wall Street liegen. Das Unternehmen profitiert von den langfristigen Verträgen im Memory-Bereich. Diese Verträge könnten die Preise und das Nachfrageumfeld quasi, binden für die Dauer dieser Verträge. Und damit müssten signifikant höhere Gewinne und ein signifikant höherer verfügbarer Cashflow bis ins Jahr 2029 im Prinzip garantiert sein. Also hier sehr positive Kommentare. Ja, Seagate und Western Digital, auch ähnliche Kommentare. Die Bank of America betont bei Seagate, man ist zuversichtlicher, dass die Nachfrage und das Preisumfeld auch langfristig Seagate in die Karten spielen nach einem Gespräch mit dem CEO Dave Mosley. Und bei Evercore ISI, auch Western Digital, auch hier betont man, die AI, der Ausbau von AI-Infrastruktur wird dem Unternehmen noch längere Zeit in die Karten spielen. Es ist im Prinzip immer wieder die gleiche Story. Wachstum ohne Ende und zwar auf lange Zeit mit langer Transparenz und dementsprechend schießen diese Werte letztendlich gesehen weiter nach oben. Außerhalb des Tech-Sektors erhalten sich die Aussagen in Grenzen. Hims und Hers bei der Bank of America, das Kursziel wird auf $25 gesenkt, die Aktie wird nur mit neutral eingestuft und Jefferies äußert sich zu Northrop Grumman im Rüstungsbereich, senkt die Kursziele auf $620, bleibt nur bei halten, ne? Und die Tatsache, dass der Markt mit einer Einigung rechnet zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, das könnte bei den Rüstungswerten auch erstmal ein bisschen Dynamik rausnehmen. Snowflake wird diese Woche auch Zahlen melden, hier senkt Cantor Fitzgerald Kursziele auf $225. Man bleibt aber bei einer Kaufempfehlung und sagt, Umfragen zeigen, dass die anstehenden Quartalszahlen in erster Linie im Rahmen der Erwartungen liegen dürften mit stabilen Aussichten. Die Frage wird dann sein, ob das tatsächlich dann auch ausreicht, um die Aktie anzuheben. Bei MongoDB haben wir eine ähnliche Aussage von Cantor Fitzgerald. Die melden ja auch diese Woche Zahlen. Auch hier bleibt man bei einer Kaufempfehlung. Das Kursziel wird allerdings angehoben auf $416. Hier sagt man ebenfalls, Umfragen zeigen das jüngste Quartal, das jetzt gemeldet wird. Und die Aussichten dürften insgesamt stabil ausfallen und im Rahmen der Erwartungen sein. Ne? Also man ist hier ganz guter Dinge, dass die Aktien profitieren werden. So guys, damit bin ich dann auch mal durch für heute. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.